Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Diese kleine Frage nach dem Warum, die kann einen ganz schön Nerven kosten. Wenn kleine Kinder meinen, sie müssten die Welt verstehen, klar. Aber auch, wenn man selbst versucht, die Welt zu verstehen. Warum gibt es Kriege? Warum können viele Menschen nicht akzeptieren, dass es verschiedene Meinungen gibt? Warum ist es ein Problem, anders zu sein? Warum müssen Menschen Menschen töten, nur weil die an einen anderen Gott glauben, eine andere Kultur haben oder eine andere Hautfarbe? Warum gibt es Soldaten, die für Frieden sorgen sollen und dann verhindern sie nicht, dass bis zu 1 Million Menschen getötet werden? Zumindest diese letzte Frage, die versuchen wir heute zu klären in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Ich grüße dich.
Matthias, wir sprechen heute über den Völkermord in Ruanda. Der ist noch gar nicht so lange her. 1994 war der, also 25 Jahre. Und da haben Angehörige der Hutu-Mehrheit in Ruanda Angehörige der Tutsi-Minderheit getötet. Viele dieser Konflikte gehen ja zurück bis in die Zeit des Kolonialismus. Und auch Ruanda war mal Kolonie, zeitweise sogar von Deutschland. Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts war das. Wie kam es dazu?
Naja, also der Vertrag, der das genau festlegte, was du gerade beschrieben hast, nämlich dass Ruanda zum Deutschen Reich kam, der datiert vom 1. Juli 1890 und hat im damaligen Deutschen Kaiserreich für große Aufregung und mächtig Streit gesorgt. Wilhelm II., der war damals Kaiser, wollte die Insel Helgoland, die ja unmittelbar vor der deutschen Küste liegt, den Engländern, die sie damals besaßen, abkaufen. Das war im Zuge des damaligen deutschen Flottenbauprogramms eine wichtige Insel, weil man von da aus die Weser und die Elbemündungen kontrollieren konnte. Also, es begannen Verhandlungen mit der englischen Krone, bei denen dann herauskam, dass Deutschland Helgoland bekam und im Gegenzug auf bestimmte Rechte in Sansibar verzichtete. Deshalb hieß dieser Vertrag auch Helgoland-Sansibar-Vertrag. Gleichzeitig musste das Deutsche Reich zusichern, dass sich seine Interessen nur auf das Gebiet konzentrierten, das man später Deutsch-Ostafrika nannte. Und ein Teil dieses Deutsch-Ostafrika war neben Tansania und Burundi eben Ruanda und noch ein kleiner Teil des heutigen Mosambik.
Und dann hat es ja auch noch Deutsch-Südwestafrika gegeben, auch eine deutsche Kolonie. Und da gab es damals ja blutige Aufstände der Hereros. Hat sowas auch in Ruanda gegeben?
Nein, also in Ruanda gab es Aufstände in diesen Ausmaßen und dieser Brutalität wie in Deutsch-Südwestafrika nicht. Erst 4 Jahre nachdem der Vertrag mit England unterzeichnet war, hat sich ein deutscher Offizier am ruandischen Königshof blicken lassen. Erst allmählich wurden die für die Kolonialzeit typischen Missionsstationen aufgebaut. Der erste militärische Stützpunkt wurde erst 1907 in Kigali eröffnet. Also, Ruanda hatte nicht die höchste Priorität in der deutschen Kolonialpolitik. Erst als es 1911 im Norden des Landes zu einem Aufstand kam, griff die deutsche Schutztruppe übrigens gemeinsam mit den Stammesfürsten der Tutsis ein und schlug diesen Aufstand nieder. Die deutsche Kolonialherrschaft endete dann im Ersten Weltkrieg, als deutsche Truppen von belgischen Einheiten ohne große Gegenwehr vertrieben wurden. Belgien bekam dann nach dem Ersten Weltkrieg vom Völkerbund das Mandat, über Ruanda zu herrschen.
Das heißt, diese Streitigkeiten zwischen Hutu und Tutsi, die kommen tatsächlich aus der Kolonialzeit oder sind die erst später aufgekommen?
Naja, also indirekt kommen sie schon daher. Die Deutschen sortierten nämlich die Bevölkerung in Ruanda in 2 Gruppen. Und das taten sie nach rassistischen Vorstellungen. In England war damals die sogenannte Hamitentheorie entstanden, die besagte, dass die in Anführungsstrich hamitische Rasse der sogenannten negroiden Bevölkerung Afrikas überlegen sei. Die deutschen Kolonialherren stuften die Tutsi als hamitisch ein und stellten sie über die Hutu, die sie als unterlegene negroide Ethnie einstuften. Die Tutsi wurden von ihnen damals als lokale Helfer oder auch als Träger der Macht eingestellt. Als dann 1923 die Belgier ins Land kamen, hielten sie an dieser rassistischen Einordnung fest und sie verstärkten es noch. Denn in den 20er Jahren führten die Belgier die Zwangsarbeit ein und sie stellten nach einer sehr großen Verwaltungsreform in den 30er Jahren für jeden Ruander Ausweispapiere aus, in denen die ethnische Zugehörigkeit festgehalten war. Damit war die Bevölkerung sozusagen katalogisiert und zwar nach biologistischen oder besser gesagt rassistischen Kriterien.
Und daraus ist dann dieser Hass zwischen Hutu und Tutsi entstanden.
Ja und nein, muss man wohl sagen. Natürlich war die Markierung der Ruander als Hutu oder Tutsi in den Ausweisen eine Möglichkeit, sich sozusagen gegenseitig als Angehöriger der einen oder eben der anderen Ethnie zu erkennen. Aber das alleine reichte wohl nicht aus, um diesen irrsinnigen Gewaltausbruch von 1994 zu erklären. In den 50er Jahren wurde erkennbar, dass sich Belgien aus Ruanda zurückziehen würde. Es bildeten sich deshalb Parteien entlang der Trennlinie zwischen Hutu und Tutsi. Tutsi-Parteien wollten die eigene Monarchie weiterführen, weil sie sich den Hutu überlegen fühlten. Sie wurden dabei massiv von den Hutu-Parteien kritisiert, weil sie angeblich eine sogenannte landfremde Rasse seien. Schon daran kann man gut erkennen, dass sich diese beiden Gruppen untereinander wirklich nicht mehr als kommunikationsfähig erwiesen. Diese gegenseitige Aggression schaukelte sich nach der Unabhängigkeit Ruandas im Juli 1962 immer weiter hoch. Mord und Totschlag waren keine Seltenheit und das wurde von einer immer radikaler werdenden Propaganda in Zeitungen, Büchern und anderen Medien begleitet. Danach war es angeblich unmöglich für die Hutu, mit den Tutsi zusammenzuleben. Jeder Versuch, es doch zu tun, wurde als Verrat bezeichnet. Und das mündete dann Anfang der 90er Jahre in einer regelrechten Vernichtungsrhetorik, die die Hutu gegenüber den Tutsi an den Tag legten. Und im April 1994 wurde aus der Rhetorik entsetzliche Gewalt, der innerhalb von 3 Monaten vermutlich knapp 1 Million Menschen zum Opfer fielen. Etwa 75% der damals in Ruanda lebenden Tutsi.
Und wieder so ein Warum. Warum müssen Menschen eigentlich eingeteilt werden in rassistische Kategorien? Warum ist das so wichtig? Fragen über Fragen in dieser einen Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Von einem Tag auf den anderen ist der Völkermord in Ruanda ausgebrochen, auch wenn die Probleme zwischen den Hutu und Tutsi schon länger absehbar gewesen sind. Veronika von Borries aus dem History-Team über den Tag, an dem der Genozid begann und wie es dann weiterging.
6. April 1994 in Ruandas Hauptstadt Kigali. Gegen 20.30 Uhr schreckt eine schwere Explosion am Flughafen viele Menschen auf. Nach kurzer Zeit ist klar, ein Flugzeug wurde im Landeanflug abgeschossen. An Bord waren die Präsidenten von Ruanda und dem Nachbarland Burundi. Sie waren auf dem Rückweg von Verhandlungen, die in beiden Ländern zu einer Aussöhnung der Ethnien von Hutu und Tutsi führen sollen. Für Ruanda ist die Situation besonders dringend. Das Land wird im Norden von einer Rebellenarmee der Tutsi bedroht. Gleichzeitig wächst die Macht einer extremistischen Hutu-Bewegung, die nur eine Lösung für den Konflikt sieht: Auslöschung aller Tutsi. Die Anführer dieser Extremisten sitzen in hohen Ämtern in Kigali. Und sie haben einen Plan.
11. Januar 1994. An Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze, United Nations Peacekeeping New York, von Dallaire. Unterstützungsmission der Vereinten Nationen für Ruanda, Kigali.
Das ist ein Fax, das General Romeo Dallaire fast 4 Monate vorher geschrieben hat. Dallaire kommandiert in Kigali ein Kontingent von UNO-Blauhelm-Soldaten. Sein Auftrag ist es, den Frieden zwischen Hutu und Tutsi zu sichern. In dem Fax geht es um Informationen, die er von einem hochrangigen Informanten aus dem Kreis der Hutu-Extremisten bekommen hat.
Belgische Polizisten sollten provoziert werden. Wenn sie zur Gewalt griffen, sollten einige getötet werden und so den Abzug belgischer Truppen aus Ruanda garantieren.
Die Belgier sind als ehemalige Kolonialmacht in Ruanda bei den Hutu besonders verhasst. Sie stellen außerdem das größte Blauhelm-Kontingent.
Dem Informanten wurde befohlen, alle Tutsi in Kigali zu registrieren. Er geht davon aus, dass das ihrer Auslöschung dient.
Dallaire bittet seine Vorgesetzten um Erlaubnis, die Waffenlager der Extremisten auszuheben. Aber New York lehnt ab. Der Tod von 18 US-Blauhelmen in Mogadischu in Somalia ist erst ein paar Monate her. Für die US-Regierung unter Bill Clinton war es ein außenpolitisches Desaster. So etwas darf sich nicht wiederholen. So können die Hutu-Extremisten in Kigali ihren Plan ungestört umsetzen. Am Tag nach dem Abschuss des Flugzeugs gibt es erste Medienberichte.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Kigali, der Hauptstadt von Ruanda, herrschen Chaos und Gewalt. Grund ist der Mordanschlag auf den Präsidenten und seinen Amtskollegen aus der Nachbarstadt Burundi. Bei den daraufhin ausgebrochenen schweren Unruhen wurden unter anderem UN-Beobachter getötet und Politiker verschleppt.
Der Plan ist also voll aufgegangen. 10 belgische UNO-Soldaten sind tot. Sie hatten eigentlich die gemäßigte Übergangspräsidentin schützen sollen. Die ist jetzt auch tot. Todesschwadrone ziehen von Haus zu Haus und arbeiten Listen ab. Erst oppositionelle Politiker, Menschenrechtler, Journalisten, dann alle, die Tutsi sind. Romeo Dallaire kriegt neue Anweisungen aus New York. Auf keinen Fall eingreifen. Das hier ist eine interne Angelegenheit Ruandas. Auf dem Land hören die Menschen Radio. Der Sender, dem sie vertrauen, ist jung, hip und hetzt gegen Tutsi. Jetzt werden die Hutu überall im Land aufgerufen zum Mord.
Alle sind mittlerweile aufgestanden, um diese Kakerlaken zu bekämpfen. Von unseren Militärs zu ganz normalen Männern, Alten, sogar Frauen.
Nachbarn schlitzen ihre Nachbarn auf. Priester verraten ihre Gemeindemitglieder. Lehrer liefern ihre Schüler aus. Freunde erschlagen ihre Freunde. Eltern müssen die eigenen Kinder töten. Frauen werden vergewaltigt, Schwangeren der Bauch aufgeschnitten. Wer Geld hat, kann sich erschießen lassen, statt zerhackt zu werden. Das kostet $32 pro Person.
Wir haben allen Grund zur Annahme, dass es Akte von Genozid gegeben hat.
Das ist Christine Shelley, die Sprecherin der USA bei den Vereinten Nationen auf einer Pressekonferenz 20 Tage nach dem Beginn des Mordens.
Wie viele Akte von Genozid braucht es, bis man von einem Genozid sprechen kann?
Ich habe nicht die Berechtigung, diese Frage zu beantworten.
Shelley hat Anweisungen, nicht explizit von einem Genozid zu sprechen. Denn dann müsste die UNO intervenieren, so steht es in ihren Statuten. Und so wird es mehr als 3 Monate dauern, bis das Morden endet. Weil der Westen sich schließlich doch zu einer Eingreiftruppe durchringt. Und vor allem, weil die Tutsi-Rebellen aus dem Norden nicht stillgehalten haben, sondern die Zeit des Mordens genutzt und fast ganz Ruanda erobert haben. Aber zu diesem Zeitpunkt sind schon 800.000 Menschen tot.
Ob es tatsächlich 800.000 Menschen waren, die während des Völkermords getötet wurden, oder doch weniger oder mehr, das ist bis heute unklar. Die niedrigste Opferzahl wird mit 500.000 angegeben, die höchste mit 1 Million. Aber egal, wie viele Menschen es waren. Jeder ist einer zu viel. '94, nach 2 Weltkriegen, nach unzählbaren Konflikten zwischen Nachbarstaaten und noch mehr Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Volksgruppen, könnte man eventuell annehmen, dass sowas verhinderbar ist. Also warum konnte der Völkermord in Ruanda trotzdem stattfinden? Das kläre ich mit Gerd Hankel. Er hat viele Bücher über Ruanda und den Genozid geschrieben. Zuletzt ein Buch, das sich mit dem Leben und dem Neuaufbau in Ruanda nach dem Völkermord beschäftigt. Hallo, Herr Hankel.
Ja, hallo.
Dass es einen Konflikt zwischen den beiden Ethnien in Ruanda gab, das war ja auch schon vorher bekannt. Aber gab es auch Anzeichen, dass ein Völkermord stattfinden würde? Oder war das irgendwie so ein spontaner Ausbruch?
Ja, da gibt es 3 unterschiedliche Ansichten. Die eine sagt, es war eigentlich schon zu erwarten nach der Unabhängigkeit des aktuellen ruandischen Staates. Seit Juli 1962 hätte die Hutu-Mehrheit überlegt und immer konkretere Pläne gefasst, die Tutsi-Minderheit zu vertreiben bzw. definitiv zu vernichten. Das ist die Position der offiziellen ruandischen Regierung. Dann gibt es eine zweite Meinung, die sagt, die Idee, die Tutsi zu vernichten, sie endgültig loszuwerden, hat sich erst im Laufe des Bürgerkriegs, der am 1. Oktober 1990 begonnen hat, immer weiter konkretisiert und ist dann mit Abschuss des Flugzeugs umgesetzt worden. Und eine dritte Meinung sagt, das war ein eigentlich spontaner Völkermord. Erst nach dem Tod des Staatspräsidenten, des Vaters der Nation, habe man gewissermaßen im Nu entschieden, nun endgültig das Problem definitiv zu lösen, sprich alle Tutsi umzubringen. Der internationale Gerichtshof, der Strafgerichtshof, der ja um den Völkermord zu ahnden, im Herbst 1994 eingesetzt worden ist, sagt in einem Urteil gegen die mutmaßlichen Rädelsführer des Völkermords, dass objektiv nicht festzustellen ist, dass es vor 1994 die Absicht gegeben habe, die Tutsi zu vernichten, also einen Völkermord zu begehen. Das sagten sie in aller Vorsicht, die sagen, es lässt sich nicht zweifelsfrei klären.
Aber es hat doch, habe ich gelesen, einen Anstieg von Importen von Macheten zum Beispiel gegeben, die ja die Waffe der Wahl war in diesem Völkermord.
Ja, das ist richtig. Also das kann man auch als Beleg für eine Völkermordabsicht heranziehen. Man kann aber auch sagen, und das sagt die andere Seite, naja, das ist ein Staat, der von einer Rebellenarmee bedroht wird. Es ist möglich, im Rahmen einer Selbstbewaffnung der Bevölkerung sich gegen die Eindringlinge zur Wehr zu setzen. Und dafür waren die Macheten da.
Hätte denn eine UNO-Mission irgendetwas verhindern können?
Die UNO-Mission war eine klassische Blauhelm-Mission. Das heißt, die Blauhelme waren nur befugt, Waffen einzusetzen zur Selbstverteidigung. Es war keine robuste Mission. Nach Ermordung der 10 Blauhelm-Soldaten am 7. April 1994, also 12 Stunden nach Abschuss des Flugzeugs, bekamen die truppenstellenden Staaten alle kalte Füße. Belgien zog die Blauhelm-Soldaten zurück, andere Soldaten folgten, sodass der Oberkommandierende der UN-Friedensmission, Romeo Dallaire, im April nur noch 250 Soldaten zur Verfügung hatte und mit 250 Soldaten eine entfesselte Meute in Schach zu halten, die in den ersten Tagen allein in der Hauptstadt Kigali pro Tag etwa 10.000 Menschen umbrachte. Ich glaube nicht, dass man das realistischerweise behaupten kann.
Aber wie war das denn mit den Nachbarstaaten? Die konnten sich ja nicht zurückziehen. Wie haben die denn auf diesen Völkermord reagiert?
Die Nachbarstaaten haben die Flüchtlinge aufgenommen. Das war Tansania und damals Zaire, heute Demokratische Republik Kongo. Uganda im Norden war selbst involviert, denn die Befreiungs- oder Rebellenarmee, zunächst Rebellen, dann Befreiungsarmee unter der Führung des heutigen Staatspräsidenten Paul Kagame, hat Uganda als Rückzugsgebiet nutzen können. Also insofern hat Uganda die Rebellenarmee oder die Befreiung des Landes unterstützt und auch den Teil dazu beigetragen, dass der Völkermord dann nach 3 Monaten beendet werden konnte. Aber eine unmittelbare Hilfe militärischer Art, um zu intervenieren und um das Sterben, den Massenmord zu beenden, den gab es von den Nachbarstaaten nicht.
Welche Folgen hatte dieser Genozid denn für Ruanda nach 1994?
Ja, Millionen Menschen waren auf der Flucht in Ruanda selbst, floh dann in die Nachbarstaaten. Das Land existierte eigentlich nur noch auf dem Papier. Es gab zwar ein Staatsgebiet, aber es gab kein Staatsvolk mehr und es gab auch keine Staatsmacht mehr. Alles das musste mühsam in den Jahren danach wieder aufgebaut werden. Es gab dann eine gemeinsame Regierung zwischen Hutu und Tutsi. Im April 1995 ist auch zunächst allen Toten gedacht worden, auch den getöteten Hutu. Das darf man ja nicht vergessen, dass im Völkermord auch viele moderate Hutu, die mit diesem extremistischen Vorgehen der Massenmorde, des Massakers, der Auslöschung ihrer früheren Nachbarn nicht einverstanden waren. Die sind auch umgebracht worden. Wie viele das waren, weiß man bis heute nicht. Aber man hat all dieser Toten gedacht, 94. Und es gab auch diesen Begriff Völkermord noch gar nicht in Ruanda. Ja, es gab 2 Begriffe auf Kinyarwanda für das Massensterben, aber den Begriff Völkermord, Genozide heute auf Kinyarwanda, den gab es nicht. Und diese Einführung des Begriffs und dann diese scharfe Trennung zwischen Täter und Opfer, das gab es dann erst ab 96.
Ob der Völkermord in Ruanda hätte verhindert werden können und welche Folgen er für das Land hatte, das habe ich besprochen mit dem Autor Gerd Hankel. Danke Ihnen für die Information.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Matthias, wir haben eben gehört, dass der Konflikt absehbar gewesen ist, weil die Situation in Ruanda ja nicht erst seit 1994 so brisant war. Wie hat denn die internationale Gemeinschaft darauf reagiert?
Naja, sie hat zumindest darauf reagiert, nämlich mit einer UN-Resolution mit der Nummer 872 im Oktober 1993 haben die Vereinten Nationen eine sogenannte Unterstützungsmission für Ruanda beschlossen. Das Truppenkontingent umfasste etwas mehr als 2200 Soldaten und 331, genau gesagt, unbewaffnete Militärbeobachter. Dieses Truppenkontingent stand unter dem Befehl des kanadischen Generalmajors Romeo Dallaire, aber angesichts des Ausmaßes der Gewalt und der weitgehend schlecht ausgebildeten und unzureichend bewaffneten Blauhelmsoldaten etwa aus Bangladesch oder Ghana, stand die UNO-Truppe auf verlorenem Posten. Noch aussichtsloser war die Situation, als nach dem Tod von 10 belgischen Soldaten das Kontingent auf etwa 250 Mann verkleinert wurde.
Und als dann bekannt wurde, dass es ein Massaker unter der Bevölkerung gibt, wie waren da die Reaktionen?
Beschämend kann man nur sagen. Die USA weigerten sich, von einem Völkermord zu sprechen. Frankreich und Belgien organisierten zwar Rettungsflüge, aber eben nur für Ausländer und nicht etwa für die ruandischen Angestellten ausländischer Institutionen. Deutschland beteiligte sich erst gar nicht an solchen Aktionen, weil angeblich keine Kapazitäten für Evakuierungsmaßnahmen zur Verfügung standen. Aber auch die Verantwortlichen der Vereinten Nationen verhielten sich, sagen wir einmal, merkwürdig. Der damalige UNO-Generalsekretär Boutros-Boutros-Ghali sprach davon, dass Ruanda in eine verhängnisvolle Lage gekommen sei. Und er sagte das, obwohl viele internationale Organisationen vorher schon eindeutige Beweise für den Genozid vorgelegt hatten. Vielleicht lag sein Verhalten daran, dass Ruanda just in dieser Zeit nicht ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates war und deshalb genau wusste, welche Informationen dort vorlagen und welche eben nicht. Und so konnten sie der eigenen Regierung signalisieren, dass die UNO keine weiteren Aktionen gegen den Völkermord in Ruanda unternehmen würde.
Ob das heute genauso ablaufen würde oder ob die UNO heute anders reagieren würde, das bespreche ich gleich mit einem ausgebildeten UNO-Beobachter. Die Friedenstruppen der Vereinten Nationen, die Blauhelmsoldaten, die waren 1994 in Ruanda stationiert, um den Weltfrieden zu schützen. Und taten, als der Völkermord in Ruanda begann, nichts. Oder zumindest zu wenig, um den Tod von bis zu 1 Million Menschen zu verhindern. Wieso das so war und was wir für weitere Einsätze daraus lernen können, das kläre ich jetzt mit Marcel Bonert. Er ist Offizier im Generalstab der Bundeswehr und leitet dort den Bereich Neue Medien. Außerdem ist er ausgebildeter UNO-Beobachter und er hat auch noch ein Buch geschrieben zum Umgang mit dem Genozid in Ruanda. Hallo, Herr Bonert.
Hallo, Frau Rosenplanter.
Wie hätte der Blauhelm-Einsatz der UNO denn organisiert sein müssen? Beziehungsweise welche Mandate hätten die Friedenstruppen bekommen müssen, um überhaupt diesen Völkermord in Ruanda verhindern zu können?
Das ist natürlich keine einfache Frage, mit der man sich im Nachhinein natürlich beschäftigen kann und dann ziemlich klare Antworten findet. Also aus militärischer Sicht, und das ist ja die Brille, durch die ich schaue, muss man hier vor allem über die Truppenstärke sprechen, die zu gering war, über die Ausstattung und Ausbildung der Truppe, die zu gering war, über Einsatzregeln, die zu restriktiv war und über eine Auftragslage, die für die Militärs vor Ort eigentlich etwas war, was sie so nicht hätten erfüllen können. Das Schlimme war, glaube ich, dass die Soldaten vor Ort keine Befähigung zum Eingreifen hatten. Der General Dallaire, also der Kommandeur dieser Friedenstruppe, hat versucht, die internationale Staatengemeinschaft dazu zu bewegen, diese ganze Mission von einem Kapitel 6 der UN-Charta ausgerichteten Einsatz auf einen Kapitel 7 der UN-Charta ausgerichteten Einsatz zu verändern. Bedeutet, es sollte keine klassische Beobachtermission mehr sein, wo Soldaten nur zur Selbstverteidigung aktiv werden können, sondern sie hätten dann auch offensiv operieren können und aktiv diesen Völkermord sozusagen beenden können.
Aber wenn Soldaten nur daneben stehen dürfen und nicht eingreifen dürfen, solange sie nicht angegriffen werden, macht das denn überhaupt einen Sinn, solche Einsätze zu haben?
Sie müssen wissen, dass man Anfang der 1990er Jahre sehr euphorisch war, was diese UN-Beobachtermission angeht. Ja, es gab einige Erfolge in Kambodscha und Guatemala. Der Kalte Krieg war beendet und man hatte das Gefühl, man steigt jetzt hier in ein friedlicheres Zeitalter ein und hat dann sehr ehrgeizige Missionsziele formuliert. Grundsätzlich ist es ja auch heute noch so, dass eine Militärpräsenz allein schon einen beruhigenden Effekt auf Konflikte haben kann. Ja, wenn Sie, wir nennen das Show of Force machen, also einfach nur zeigen, dass Sie da sind, kann das schon dazu führen, dass Gewalt verhindert wird. Ja, können Sie sich mit der Polizei in Deutschland irgendwie vorstellen, wenn die präsent ist, dann sind Verbrecher zumindest mal davor gewarnt, dass sie für das, was sie tun, auch irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden können. Mit dem entsprechenden politischen Rückhalt hätte das auch schon sein können, dass man diesen Völkermord, so wie er da stattgefunden hat, nicht in dieser Form hätte stattfinden lassen müssen. Es war so ein bisschen so, dass man da sehr zurückhaltend war. 1993 waren in Somalia 19 Amerikaner getötet worden, in Afrika und durch die Straßen Mogadischus geschleift worden, sodass man jetzt sich sehr genau überlegte, wo man Soldaten wie einsetzt. Und es war leider so, dass man sich dann so 1994, als offensichtlich wurde, dass die Gewalttätigkeiten dort wirklich ausgebrochen sind, dazu entschieden hat, die Truppen abzuziehen oder nur noch mit einer sehr symbolischen Präsenz vor Ort zu bleiben und nicht Truppen aufzustocken, womit man diesen Völkermord vielleicht hätte verhindern bzw. ihm Einhalt gebieten können. Also General Dallaire hat gesagt, dass die Truppen, die zur Evakuierung von westlichen Staatsbürgern vor Ort waren, die wurden ins Land geschickt, nachdem die Gewalttätigkeiten sozusagen losgegangen sind, dass die ausgereicht hätten, um diesen Völkermord zu beenden.
Kurze Zeit später schwappte das Ganze sozusagen auch hier nach Europa und es gab das nächste Massaker in Srebrenica. Wieso hat man da nichts aus Ruanda gelernt? Wieso konnte auch diese Ermordung von etwa 8000 Menschen dann nicht verhindert werden?
Also die internationale Staatengemeinschaft musste natürlich Anfang der 1990er Jahre wirklich einen schweren Lernprozess durchlaufen. Man war sehr euphorisch, was diese UN-Einsätze anging. Es gab spöttisch die Rede davon, dass man mit Peacekeeper nach Konflikten geworfen hat zu dieser Zeit. Es gab einige Erfolge, aber man musste dann in Srebrenica eben sehen, dass leider Dinge, die in Ruanda falsch gelaufen sind, auch hier wieder falsch liefen und die Lessons learned, die man dort generiert hat, so schnell eben nicht umgesetzt wurde. Inzwischen gibt es Lernen. Ja, man ist heute schon sehr bedacht darauf, Mandate so zu gestalten, dass Soldaten auch, ich sag mal, über ihre Selbstverteidigung hinaus eine sogenannte erweiterte Selbstverteidigungsbefähigung haben. Bedeutet, dass wenn Zivilbevölkerung, für die sie da sind, die sie schützen müssen, neben ihnen massakriert sind, dann sind sie schon in der Lage, dort wirklich einzugreifen und auch Waffen einzusetzen. Eine verlässliche Waffenruhe ist eine Voraussetzung. Ja, man sagt heute, there is no peacekeeping if there is no peace to keep. Also in dem Augenblick, wo ein Land gar nicht so stabil ist, dass dort UN-Beobachter unbewaffnet eingesetzt werden können, da macht man das in der Regel auch nicht. Es gab den Brahimi-Report in den 2000ern, wo ganz klar die Fehler, die in den 90er Jahren in den Peacekeeping-Missionen passiert sind, rausgearbeitet wurden, wo man eben sagte, wir brauchen gute Ausrüstung, wir brauchen robuste Mandate, wir brauchen glaubwürdige Ziele. Und wenn ich so in die Welt hinausschaue, dann ist man da heute deutlich sensibler und ein Völkermord, wie es da gegeben hat, wird es hoffentlich so nicht mehr geben können.
Das heißt, in den aktuell laufenden 14 UNO-Missionen wären die Soldaten in der Lage, sowas wie in Ruanda oder Srebrenica zu verhindern?
Ja, da gehe ich von aus. Also es hat ja einen Völkermord in Ruanda in diesem Umfang und dieser Geschwindigkeit seither auch nicht mehr gegeben. Das liegt unter anderem daran natürlich, dass es auch zivilgesellschaftliche Beobachternetzwerke gibt, Wächterorganisationen, die aufklären, informieren, sensibilisieren. Das hängt auch damit zusammen, dass die Einsätze eben ja mit Mandaten ausgestattet sind. Man spricht hier von Mandat 7, Kapitel UN-Charta oder 6,5. Das sind robuste Mandate, wo Soldaten wirklich mit Waffen vor Ort sind und wenn es notwendig ist, diese auch einsetzen können. Also das trägt dazu bei, dass es nicht mal dazu kommt. Und man muss natürlich auch sagen, dass diese Beobachtermissionen, so schlimm wie sie verlaufen sind, ja, 94 in Ruanda oder auch in späteren Einsätzen, auch im Nachgang sozusagen noch positive Effekte hatten. Wenn Beobachter vor Ort sind, dann beobachten sie das, was dort passiert. Ja, observe and report, sagen wir. Sie beobachten und melden. Und das hat auch im Falle von Ruanda und später auch von Jugoslawien dazu geführt, dass vor den Ad-hoc-Strafgerichtshöfen konkret dokumentiert werden konnte, was passiert ist. Und so konnten Jahre später Kriegsverbrecher noch überführt werden, die auch verurteilt wurden. Und man macht natürlich hier Recht sichtbar. Und wenn sie sozusagen abschrecken dadurch, dass sie sagen, pass auf, wer so etwas tut, der muss mit Konsequenzen rechnen und diese Botschaft auch in die Welt hinaustragen, dann hat das sicherlich einen präventiven Effekt und führt dazu, dass sich Konfliktparteien zweimal überlegen, wie sie dann mit ihren Gegnern umgehen.
Sagt Marcel Bonert, er ist Offizier bei der Bundeswehr und hat uns erklärt, warum der Völkermord in Ruanda und das Massaker in Bosnien nicht verhindert werden konnten und was wir daraus gelernt haben. Danke Ihnen dafür.
Ja, auch vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
25 Jahre ist der Völkermord in Ruanda jetzt her und natürlich leben heute auch noch viele Menschen, die das Grauen damals mitgemacht haben. Auf beiden Seiten, auf Seiten der Täter und auf der Opferseite. Wir haben schon heute gehört, teilweise müssen die dann tatsächlich in einem Dorf leben. Wie das klappt, das bespreche ich jetzt mit der ARD-Korrespondentin Linda Staude. Sie ist für die Berichterstattung aus Ost- und Zentralafrika zuständig. Hallo Linda.
Ja, hallo.
Spürt man denn heute noch was von diesem Völkermord in Ruanda?
Der Völkermord ist eigentlich allgegenwärtig in Ruanda. Es gibt jede Menge Gedenkstätten, es gibt Museen, wo man hingehen kann, sich die Geschichte dieser Zeit erzählen lassen kann. Und vieles, was in Ruanda heute stattfindet, politisch, gesellschaftlich, hat seine Wurzeln in diesem Genozid vor 25 Jahren. Also ich war letztes Jahr in Ruanda gewesen, da war ich eigentlich auf der Suche nach einer Geschichte über Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und man hat mir gesagt, ja, Ruanda ist ziemlich weit vorne bei der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, aber das hat seine Wurzeln im Genozid, weil da nämlich die überlebenden Frauen plötzlich Rechte kriegen mussten, weil sie das Land wieder aufbauen mussten, die sie vorher nicht hatten. Also von daher kann man sagen, ja, der Genozid ist allgegenwärtig.
Diese Gedenkstätten, die du erwähnt hast, ich habe gehört, dass es darum auch einen ziemlichen Konflikt gibt, weil da teilweise wirkliche Menschenleichen ausgestellt werden in diesen Gedenkstätten.
Ja, also da sind natürlich, das sind keine Leichen mehr nach 25 Jahren, das sind Gebeine. Die Menschen damals haben Zuflucht gesucht, oft in Kirchen. Das hat ihnen das Leben nicht gerettet, aber diese Kirchen sind heute zu Gedenkstätten geworden, weil da zum Teil Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen getötet worden sind. Und die Knochen sind noch da, die werden dort ausgestellt und es sind auch Kleidungsstücke als Gedenken, als Mahnung, wie viele Menschen das tatsächlich waren, dort ausgestellt. Und die menschlichen Überreste sind in Afrika generell sehr, sehr wichtig. Das heißt also, wie eine Beerdigung stattfindet. Also von daher ist das ungewöhnlich, dass so etwas ausgestellt wird, statt es zu beerdigen.
Wie ist denn die Gesellschaft mit dem Völkermord umgegangen, außer einer besseren Gleichberechtigung von Mann und Frau?
In Ruanda hat tatsächlich etwas stattgefunden, was in Afrika, in anderen afrikanischen Ländern mit ähnlichen Vorfällen ganz ungewöhnlich ist, denn die haben tatsächlich versucht, das aufzuarbeiten. Das wurde nicht unter den Teppich gekehrt, wie zum Beispiel der Biafra-Krieg in Nigeria, wo die heutige Generation praktisch nichts mehr von weiß. Also, dass der mal stattgefunden hat, das ist eine geschichtliche Tatsache. Aber was da passiert ist, das weiß kein Mensch. In Ruanda ist das anders gelaufen. Also man hat zum einen natürlich die Täter vor internationalen Strafgerichtshöfen angeklagt. Es gab ein langes, langes Verfahren im tansanischen Arusha, wo auch die Hintermänner vor Gericht gestellt worden sind, die diesen Genozid ja im Prinzip inszeniert haben, kann man sagen. Aber es hat eben auch auf der Dorfebene Gerichtsverfahren gegeben und das sind traditionelle Gerichtsverfahren, die schon aus vorkolonialer Zeit stammen. Also da haben sich sogenannte Gachachas zusammengesetzt, das sind eben diese traditionellen Dorfgerichte, und haben ja Zeugen, Opfer, Täter miteinander konfrontiert. Das ist kein Prozess nach unserem Sinne mit ohne Ende Akten und sowas, sondern das waren dann wirklich Zeugenaussagen. Das ist natürlich problematisch, weil die zum Teil auch ein Jahrzehnt nach dem Genozid stattgefunden haben. Und da ist oft das eben einfach von Zeuge und Täter Aussage gegen Aussage steht. Also da hat einer gesagt, hat der gemacht, der sagt aber, nein, habe ich nicht gemacht. Und von daher ist das schwierig. Aber man hat versucht, eine solche Aufarbeitung zu machen, die Täter nicht ungeschoren davonkommen zu lassen und damit eben auch eine Versöhnung möglich zu machen.
Gab es diese Versöhnung denn?
Ja, wenn man nach Ruanda fährt, dann wird einem das ununterbrochen versichert, dass also heute es überhaupt keine Probleme zwischen Hutus und Tutsis mehr gibt. Also ich habe auch mit einer älteren Dame gesprochen, die ein Opfer dieses Genozids gewesen ist. Die ist damals aus ihrem Dorf weggegangen, weil sie es nicht aushalten konnte, neben den Menschen zu wohnen, die in dieser Zeit ihre Familie abgeschlachtet haben. Also von daher, ja, also verzeihen, das ist eine auf nationaler Ebene ja eine eher theoretische Angelegenheit. Aber wenn ich selber mit so etwas fertig werden muss, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel schwieriger. Und man muss auch sagen, Ruanda hat eine gewisse Geschichtsklitterung betrieben, eine Art Siegerjustiz. Man darf zum Beispiel in Ruanda eigentlich nicht sagen, dass bei diesem Völkermord ja nicht nur Tutsis getötet wurden, sondern es wurden auch gemäßigte Hutus getötet und die Befreiungsarmee von Paul Kagame, der heute der Präsident ist, auch die wird beschuldigt, im Nachgang zu dem Genozid Kriegsverbrechen begangen zu haben. Das wird dann wieder nicht aufgearbeitet. Also von daher ist diese Versöhnung auch zumindest anzuzweifeln.
Das heißt, wie leben Tutsis und Hutus heute miteinander?
Ja, sie leben schon miteinander. Es ist ganz einfach zwangsläufig so, dass sie miteinander leben müssen. Und an der Oberfläche sieht man also wirklich auch keine Konflikte. Es hat Aussöhnungen gegeben, zum Beispiel Ehefrauen von Tätern, die zum Teil im Gefängnis sogar schon verstorben sind, die sich entschuldigt haben bei Opfern, die unter den Taten ihrer Ehemänner gelitten haben. Also man hat versucht, alles, um irgendwie wieder miteinander umzugehen, weil ich meine, man kann das ja nicht teilen. Also man kann nicht sagen, okay, ab morgen wohnen die Tutsis da und die Hutus da und wir reden nicht mehr miteinander. Also im Alltag muss das funktionieren. Wie es in den Leuten aussieht, das ist auch schwer herauszukriegen, weil die Leute natürlich nicht gerne über diese Zeit reden. Also man muss da sehr lange sich mit jemandem zusammensetzen, bevor er über die Zeit überhaupt Details bekannt geben möchte.
Die ARD-Korrespondentin Linda Staude hat uns erzählt, wie die Menschen in Ruanda heute miteinander umgehen und wie ein Miteinander nach dem Völkermord gelingt, beziehungsweise eben nicht gelingt. Vielen Dank.
Danke auch.
Die heutige Eine Stunde History neigt sich dem Ende zu. Wir haben uns angeschaut, wie das damals abgelaufen ist, als Hunderttausende Menschen in Ruanda ermordet wurden. Wir haben uns angeschaut, was die Weltgemeinschaft gemacht hat oder eben nicht gemacht hat. Und wir haben schon einen ersten Blick ins Heute geworfen. bleibt die Frage, was wir davon jetzt mitnehmen können. Matthias, dieser Völkermord in Ruanda, der ist jetzt 25 Jahre her. Hat das noch immer Auswirkungen auf die Politik des Landes?
Naja, also vom Umgang der Menschen miteinander haben wir ja schon einiges gehört. Und dazu gehört natürlich auch die Erkenntnis, dass das Zusammenleben von Tätern und Opfern in einem Land, vielleicht sogar in einem Dorf oder einer Stadt, extremsten Belastungen ausgesetzt ist. Und als ob das nicht schon schwer genug wäre, werden auch die Menschenrechte in Ruanda nicht so hoch gehalten, wie es vielleicht bei uns der Fall ist. Amnesty International stellt fest, dass die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt ist. Die Zivilgesellschaft, Anwälte, kritische Journalisten oder Aktivisten, die die Menschenrechte verteidigen, die werden behindert und drangsaliert. Die Gerichtsverfahren gegen sie entsprechen nicht den internationalen Standards. Also kurz gesagt, auf diesem Gebiet ist einiges im Argen.
Aber hat sich denn bei den Minderheiten was getan? Werden Minderheiten in Ruanda jetzt besser geschützt?
Naja, also eigentlich sollte man ja denken, dass nach diesem Horror, den das Land 1994 erlebt hat, der Schutz der Minderheiten besonders hoch ist. Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Sexuelle Minderheiten, die ja in vielen Regionen der Welt Unterdrückung und Verfolgung ausgesetzt sind, werden in Ruanda regelrecht verfolgt. Homosexualität kann mit langjährigen Haftstrafen geahndet werden. Schwule und Lesben sind Einschüchterungen und Repressalien ausgesetzt. Menschen, die in irgendeiner Weise von der Norm abweichen, die in Ruanda Heterosexualität mit möglichst vielen Kindern heißt, stehen mit einem Bein im Gefängnis oder laufen Gefahr, drastische Geldstrafen zahlen zu müssen.
Also nicht so wirklich was gelernt aus der Vergangenheit.
Nee.
In der nächsten Sendung bleiben wir in den 1990er Jahren. Und auch bei einem Thema, das man mit nicht wirklich was dazugelernt zusammenfassen könnte. Es geht um das Massaker an der Columbine High School in der Nähe von Denver am 20. April 1999. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.